Wunderschönes Lied und wunderschöne Geschichte dahinter. Lasst uns noch für Simon beten und dann hören wir Gottes Wort. Herr, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist für Simon, dass er vollmächtig sprechen kann, dass du ihm Kraft schenkst und Ruhe. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen. Jetzt haben wir schon viel gehört. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Sauerstoff braucht. Dann macht kurz das Fenster auf, wenn ihr wollt, und auch wieder zu, wenn es euch zu kalt wird. Das überlasse ich euch. Aber es ist cool, wenn wir noch ein bisschen Energie haben, um auf Gottes Wort zu hören, die Bibel zu hören. Wir haben eben gehört, wie die Besold sich beteiligen werden, dass Menschen die Bibel bekommen, die bisher in ihrer Sprache das noch nicht haben. Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, wir müssten jetzt in irgendeiner fremden Sprache die Bibel lesen und dann drüber nachdenken, das wäre ganz schön kompliziert. Ist cool, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, schon seit Jahrhunderten bei uns in unserer Sprache die Bibel zu haben. Wir haben sogar verschiedene Übersetzungen und können vergleichen und so und tief eintauchen in das, was Gott uns sagen will. Für alle, die nicht regelmäßig hier sind, wir haben bei uns in der Calvary Chapel das so, dass wir durch Bibelbücher eigentlich als Ganzes durchgehen. Und wir hatten vor ein paar Wochen angefangen, den zweiten Timotheusbrief zu lesen. Den ersten hatten wir schon vor einiger Zeit, jetzt sind wir im zweiten, haben aber gerade erst die Einführung gehabt bis Vers 5. Und heute geht es weiter und ich nehme den Vers 5 wieder mit rein, weil ich glaube, dass er ganz gut den Übergang macht und wichtig ist für das. Ich habe überschrieben, worüber wir heute sprechen wollten, mit der Frage: Sparflamme oder angefeuert? Und das Erste, was wir machen, ist, wir lesen einfach den Bibeltext. Es ist relativ klein hier auf der Wand. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich hatte versucht, es bewusst so zu machen, dass wir das Ganze auf einer Seite sehen, um ein bisschen paar Sachen auch markieren zu können. Der Paulus schreibt dem Timotheus: Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Wenn du Predigt vorbereitest, hast du den Vorteil, dass du Zeit hast, dir den Text ein paar Mal durchzulesen. Ist ein Paulus-Text, ist ganz schön verschachtelt, ganz schön, wie soll man sagen, der Paulus ist einer, ein Logiker und ein Argumentierer und der baut manchmal komplizierte und verschachtelte Sätze, die aufeinander Bezug nehmen und viel so Ursache- und Wirkungssachen, also dass er sagt, das ist so, deshalb ist das so und darum aus diesem Grund ist das so, denn vorher war das schon so. Das ist so, wie Paulus schreibt und da muss man manchmal ein bisschen sich klar werden, was genau ist die Reihenfolge und so weiter. Wir sehen in diesem Text an vielen Signalwörtern, dass es ein verschachtelter Text ist und dass es ganz viel aufeinander Bezug nimmt. Ja, dabei mache ich das und aus diesem Grund ist das, denn durch das ist das, denn nicht so, sondern so, aufgrund dessen ist das so und durch das wird das so. Also das ist, wie Paulus spricht. Und ich hoffe, wir können ein bisschen aufdröseln und die Bezüge mitverfolgen. Und ich habe den Eindruck, dass in dem Text, den wir jetzt hier heute haben, die Grundlage für das, was er im Kern sagt, eigentlich am Ende steht. Deswegen habe ich gedacht, wir fangen da an und schieben uns das mal nach oben, Vers 9 bis 11 und starten dort. Weil am Anfang von allem, bevor der Paulus irgendwas macht, irgendwas weitergibt, irgendwo Gemeinde gegründet hat und mit Timotheus spricht, steht Jesus. Steht Gott, der Dinge vorbereitet hat und das Evangelium, was er geplant hat. Hier steht, vor ewigen Zeiten ist das sogar schon geplant. In Vers 9. Er hat uns errettet, also das ist Gott, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines Vorsatzes und der Gnade, die in Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde und jetzt sichtbar wurde in der Zeit, als Paulus gelebt hat, wo er gesagt hat, Jesus ist gekommen und hat Gott sichtbar gemacht und hat sein Evangelium sichtbar gemacht. Später im Text geht es viel um Berufung und Begabung und Aktivität, aber der Paulus sagt, also er sagt es hinterher, aber im Grunde gab es das schon vorher. Er sagt, die Grundlage ist, Gott hat gerettet, Gott hat berufen, Gott hat entschieden, Gott hat Pläne gehabt, Gott hat seine Gnade geschenkt, hat sich sichtbar gemacht, Gott ist auf die Welt gekommen. Das Evangelium ist die Grundlage. Jesus kam zu uns, er hat erst den Tod erlebt, wir haben es vorhin schon gehört, das Kreuz, und dann den Tod besiegt, das leere Grab, und damit für uns ein echtes Leben ermöglicht. Das steht zusammengefasst in diesen Versen, in den Versen 9 und 10. Und wenn du das bisher noch nicht kennst oder noch nicht dich damit beschäftigt hast, dann kannst du eigentlich an der Stelle von der Predigt heute deinen Punkt machen und deinen Anker setzen und sagen, das will ich mitnehmen, da will ich drüber nachdenken oder nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, mit jemandem drüber reden. Weil alles andere kommt danach. Das Evangelium, Jesus hat uns gerettet, Jesus hat uns gerufen, Jesus hat uns berufen, auch zu Aufgaben oder zu einem Leben, was wirklich Sinn hat. Jesus hat Unvergänglichkeit ans Licht gebracht, dass wir ewig mit ihm zusammen sein können, dass wir die Chance haben, mit Gott in Verbindung zu stehen, das hat er gemacht. Das ist die Grundlage. Du brauchst Jesus, weil er dich rettet, weil er die Grundlage schafft, dass wir überhaupt Gott kennen, weil er ewiges Leben gibt und auch, das kommt dann später, weil er einen sinnvollen Auftrag, einen sinnvollen Inhalt für dein Leben hat. Wenn du das noch nicht kennst, wenn du da noch nicht angedockt hast und noch nicht gesagt hast, jawohl, diese gute Botschaft, das ist übrigens, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet, eine gute Botschaft. In einer Zeit, vielleicht auch in deinem Leben, wenn es viele schwierige Botschaften gibt, negative Botschaften, es gibt die gute Botschaft des Evangeliums von Jesus. Und das ist das Erste, wo wir ankern dürfen und festmachen dürfen. Und alles andere kommt danach. Und vielleicht ist es heute dein Anker zum Mitnehmen. Dann bleib ruhig bei diesen Versen 9 und 10 stehen, in dem Paulus zusammenfasst, was das Evangelium ist. Man kann sicher mehr dazu sagen, sprich ruhig jemand an, wenn du möchtest. Und lass uns drüber reden, was es für dich bedeutet. Das brauchen wir zuerst. Und dann macht der Paulus noch mal ganz kurz klar, was seine Rolle in dem Ganzen ist und sagt, dieses Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus, dafür bin ich ganz besonders von Gott ausgewählt, um die weiterzugeben und zu verbreiten als Apostel. Apostel ist einer, der auch Jesus persönlich selbst begegnet ist und dem Jesus begegnet ist und als ein Missionar für Menschen, die das vorher noch nicht gehört haben. Er ist ganz bewusst zu denen gegangen, die noch nicht von Anfang an mit Jesus in Verbindung standen. Das ist die Rolle von Paulus. Und in dieser Rolle hat er die Gemeinde gegründet, in der der Timotheus als Leiter war. Das ist also das, was so ein bisschen bei Paulus im Text hinten dran steht, aber eigentlich die Vorgeschichte ist zu dem, was wir dann lesen. Und jetzt springen wir sozusagen zurück zu dem ersten Teil von dem Text. Der Paulus hatte schon einen ersten Brief an Timotheus geschickt und wir haben den neulich gelesen. Über einige Monate haben wir zusammen drin gelesen. Aber wir müssen uns klar machen, dass zwischen den beiden Briefen wahrscheinlich ein paar Jahre Zeit waren. Also es gab den Timotheus, der diese Leitungsaufgabe hatte in der Gemeinde in Ephesus und der Paulus hat viel zu ihm geschrieben und dann vielleicht auch lange wieder nichts. Und jetzt, nach ein paar Jahren, kommt dieser zweite Brief. Und der Paulus kannte den Timotheus, aber auch seine Familie, ganz persönlich auch, weil er die Gemeinde gegründet hatte und selber dabei war. Und der Timotheus hatte eine besondere Aufgabe gekriegt und war von dem Paulus, aber auch von seiner Gemeinde ganz speziell dafür eingesetzt worden. Und der Paulus erwähnt hier, wie das passiert ist oder was die Umstände waren. Denn er sagt, da gab es eine Gnadengabe Gottes, die der Timotheus eben wieder anfachen soll, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also der Paulus erwähnt, dass eine Handauflegung passiert ist. Und weil das hier so betont ist, wollte ich einen kleinen Exkurs an der Stelle machen und da drauf eingehen. Schon im ersten Timotheusbrief, vielleicht erinnert ihr euch, hat der Paulus dem Timotheus so etwas Ähnliches geschrieben und hat gesagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Das ist das, was im ersten Timotheus stand. Hier steht eine Gnadengabe Gottes, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also wir sehen, wahrscheinlich waren da mehrere beteiligt. Das hat wohl in der Gemeinde stattgefunden. Der Paulus war dabei, als der Timotheus eingesetzt wurde für seinen besonderen Dienst und auch eine besondere Gabe von Gott dafür bekommen hat und die Ältesten der Gemeinde, wahrscheinlich die ganze Gemeinde, war dabei. Aber das Handauflegen war offensichtlich nicht nur irgendwie eine Symbolik, sondern ein Akt der Übergabe von einer Verantwortung, vielleicht der besonderen Aufgabe, aber mit dem Wissen, dass Gott für so eine Aufgabe auch eine besondere Gabe oder Begabung geben muss, damit er die ausführen kann, der Timotheus. Und auf der anderen Seite hat der Timotheus in dem letzten Brief, den wir gelesen haben, auch schon den Rat bekommen. Ziemlich am Ende hatten wir das gelesen, lege niemandem zu schnell die Hände auf. Also auch der Timotheus war jemand, der wieder anderen manchmal die Hände aufgelegt hat, um sie zu segnen oder ihnen was von Gott weiterzugeben. Und der Paulus sagt, mach das nicht übereilt sozusagen, im Sinne von, du könntest es auch hinterher bereuen. Also nimm dir Zeit, das zu überlegen und mach das da, wo es wirklich angebracht ist. Und das fand ich interessant, weil ich dachte nochmal beim Lesen, dann ist es nicht nur eine Formalität oder irgendwie eine Lappalie oder wir sehen uns und dann legen wir halt die Hand auf, sondern das ist irgendwie was Gott wirklich gebraucht. Eine Berührung, die Gott gebraucht, um Vollmacht oder Autorität oder auch eine Begabung zu geben. Auf der anderen Seite gibt es auch in der Bibel Beispiele, und ich hatte neulich mit jemand gesprochen, der es persönlich erlebt hat und mir erzählt hat, auch im Kontext von Mission in einer anderen Kultur, dass auch negative Dinge durch Berührung oder Handauflegen übertragen wurden, dass Leute mit bösen Mächten irgendwie gesagt haben, ich fasse da jemand an und spreche irgendwelche Dinge aus, und dann ist auch wirklich gefährliche Situationen passiert, die Gott am Ende gerettet hat und wo er stärker war. Aber dieses, irgendwie gibt es da was, wo tatsächlich was transportiert wird. Und es ist mit Sicherheit das, was der Paulus hier beschreibt, nicht irgendwie so eine chaotische Situation von irgendwie sind da ein paar Leute beieinander und irgendeiner tut irgendwo die Hand drauf und dann passiert irgendwas. Sondern, dass der Paulus immer wieder das betont, macht es nicht zu schnell, macht es in Ruhe, aber da sind mehrere beteiligt und sicher unter Gebet auch ist das passiert, dass der Timotheus ganz bewusst von der Gemeinde und von Paulus die Hand aufgelegt bekommen hat und von Gott beschenkt wurde. Er hat eine Aufgabe bekommen, aber auch die Gaben, die er dazu braucht, um die auszuführen. Und Gott hat dieses Handauflegen offensichtlich benutzt. Im Alten Testament gibt es auch solche Sachen, da ist es aber auch manchmal zum Beispiel bei Königen oder solchen Propheten oder so, dass gesalbt wird. Das ist auch so eine Handlung, wo wirklich was passiert, wo Menschen von Gott befähigt werden oder verändert werden. Nicht nur irgendwie symbolisch, sondern wirklich was, wo Gott wirkt. Und wir lesen im Neuen Testament an ein paar anderen Stellen noch davon. Zum Beispiel gibt es Stellen, wo Kranken die Hände aufgelegt werden. Oder Jesus hat den Kindern die Hände aufgelegt und sie gesegnet in der Situation, wo die Jünger das erst gar nicht wollten. In der Apostelgeschichte werden die Diakone, die also für Arbeit und Dienst irgendwie zuständig waren, in ihren Dienst eingesetzt und gesegnet, auch mit Handauflegen. Es gibt auch Begebenheiten, wo Gott durch das Handauflegen den Heiligen Geist an Menschen gegeben hat. Und auf der anderen Seite wirkt er an anderen Stellen auch ganz ohne diese Hände und ganz alleine. Der Paulus selber war einer, der hat einfach so, als er unterwegs war, die Begegnung mit Jesus gehabt und die Berufung und völliges Umkrempeln seines Lebens, ohne dass einer die Hände drauf hatte. Und so kann Gott so oder so wirken. Und ich glaube, das das müssen wir uns im Kopf behalten, wenn zum Beispiel so eine Einsetzung in der Aufgabe stattfindet oder ein Gebet mit Hand auflegen, dann ist es am Ende immer Gott, der wirkt. Es ist nicht die Person, die das macht oder entscheidet oder irgendwas verteilt. Und deswegen hatte ich die Verse, die hinten kommen, auch am Anfang vorangestellt, weil der Paulus so klar betont, Gott hat uns berufen, Gott hat uns erwählt, er hat die Pläne gemacht, er hat schon das Ganze vorbereitet und er gibt. Mein Namensvetter Simon in der Apostelgeschichte hat das falsch verstanden. Der hatte gesehen, dass Leute Hände auflegen und hat gesagt, oh, das will ich auch, das will ich mir kaufen, dass wenn ich jemand die Hand auflege, passiert das und das. Zauberei, hat er gedacht, ist das. Und die haben gesagt, hau ab, vergiss es, keine Chance, so funktioniert es nicht. Du kannst nicht derjenige sein, der immer einfach irgendwas bestimmt, was Gott zu verteilen hat oder sogar das selber verteilt, sondern Gott macht es. Aber diese Tatsache, dass wir, wenn wir für Leute beten oder wenn wir Leute in Aufgaben einsetzen oder wenn es darum geht, dass Menschen besondere Begabung auch brauchen vielleicht für eine Aufgabe, dann dürfen wir das auch heute, glaube ich, machen und erwarten, dass Gott das gebraucht, weil er Versprechen und auch Beispiele dazu gegeben hat in der Bibel. Aber wir dürfen uns auch klar sein, dass derjenige, der die Hand auflegt, nicht besser oder geistlicher ist als der, der das sozusagen empfängt, sondern dass wir alle Werkzeuge dann sind füreinander beten dürfen, dass wir das machen dürfen und erwarten dürfen, dass Gott uns gebraucht und uns gegenseitig Gutes tut, dass einer dem anderen ein Kanal ist, durch den Gott wirken kann und seinen Segen verteilt. Ich glaube besonders bei Missionen oder bei verantwortlichen Aufgaben. Das sind auch die Beispiele, die wir immer wieder sehen dann im Neuen Testament. Und vielleicht gibt es auch irgendwie Momente oder Aufgaben oder Personen, wo wir das als Gemeinde mal irgendwie übersehen haben, dass jemand sagt, eigentlich habe ich ganz klar eine Berufung, eine Aufgabe oder sowas und mich hat niemand in der Form dafür gesegnet oder gesendet, dann wäre das bestimmt auch eine Option, ins Gespräch zu kommen und das nachzuholen. Warum denn nicht? Ich habe im Moment mit dem Asaf zusammen einen Bibelleseplan am Laufen, den wir so parallel lesen. Das ist ganz cool, sowas auch mal gemeinsam zu machen. Da hatten wir die Hochzeit zu Kana gelesen und das ist mir nie so aufgefallen, aber in der Beschreibung dazu stand, wie cool ist das, dass Jesus, als er das Wasser zu Wein macht, den Wein nicht bei den Gästen im Glas herstellt. Also Jesus hätte machen können, zack, haben die Gäste wieder Wein im Glas. Aber er macht es nicht, sondern er macht den Wein in einem Krug, in einem Gefäß, damit andere wieder das austeilen müssen. Also es gibt wieder Diener, Mitarbeiter, Speisemeister, wie auch immer die da heißen, die müssen quasi das Wunder, das Gott getan hat, oder dürfen es wieder verteilen an die Gäste, die auf dieser Hochzeitsfeier waren. Und vielleicht ist das so ein bisschen so ein Bild, wie eben Gott arbeiten will. Er tut was Gutes, er will uns beschenken, aber er benutzt uns gegenseitig auch, um das auszuschenken. Vielleicht ist das ein bisschen, wie wir Handauflegung auch verstehen dürfen. Immer macht es Gott, aber wir dürfen gegenseitig ein Segen sein füreinander. Das als Exkurs für das Handauflegen. Ich bin da an der Stelle nicht theologisch ganz tief drin, aber das ist, was ich so gefunden habe, als ich nochmal geschaut habe, wo kommt es denn auch sonst noch vor. Und jetzt würde ich gerne mit euch zu der aus meiner Sicht zentralen Aussage in dem Text kommen. Denn da gibt es eine ganz klare Aufforderung an den Timotheus. Du sollst die Gabe, die du bekommen hast, anfachen oder anfeuern. Und es gibt zwei Ziele, die damit verbunden sind, warum er das soll. Aus diesem Grund, davor steht, dass der Paulus den ungeheuchelten Glauben gesehen hat, in der ganzen Familie vom Timotheus, auch beim Timotheus. Und aus diesem Grund sollst du deine Gabe, deine Gnade anfachen. Es gab in der Familie von Timotheus und bei ihm selber einen echten, einen authentischen Glauben, einen nicht vorgespielten Glauben, einen Glauben ohne Maske, einen echten, gelebten Glauben. Und damit der wach bleibt, muss das Feuer sozusagen des Glaubens weiter brennen und muss immer wieder angefacht werden. Das zweite, warum dieses Anfachen stattfinden soll, ist unten, also er soll anfachen und so, auf diese Weise schäm dich nicht des Zeugnisses. Er soll ein Zeugnis sein für das Evangelium. Da soll etwas brennen, dass am Ende das Evangelium groß rauskommt und dass er diese Botschaft weitergibt. Eigentlich ist alles da und wird auch hier beschrieben. Also die Berufung war schon beschrieben, dass Gott derjenige ist, der beruft. Das Evangelium war schon beschrieben, das ist da. Die Gaben, steht da, hat er bekommen unter Handauflegung. Also die waren auch nicht wieder weg, sondern das war immer noch da. Alles, was er dazu braucht, um seine Aufgabe wahrzunehmen. Und Vorbilder hat er offensichtlich auch gehabt. In Paulus, aber auch in seiner Familie gab es Vorbilder. Alles da. Warum muss er jetzt etwas in seinem Glaubensleben anfachen? Eigentlich ist doch alles da. Ich glaube, das können wir mitnehmen für uns, egal wie gut die Voraussetzungen sind, egal wie gut das Umfeld ist, egal wie gut vielleicht Gemeinde oder wenn du Inputs hast oder so, alles, was es so gibt in deinem Leben, egal wie gut auch bei uns die Voraussetzungen sind, es besteht die Möglichkeit, dass wir müde werden im Glauben oder in der Berufung, die wir leben sollen, in dem ungeheuchelten Glauben, das ist so ein bisschen vielleicht die Motivation dahinter. Ist es echt? Ist es ungespielt? Ist es wirklich authentisch? Da können wir müde drin werden. Oder in der Berufung, ein Zeugnis zu sein für Gott und das Evangelium, können wir müde werden, egal wie gut die Voraussetzungen sind. Es geht nicht nur darum, einmal irgendein Feuer gehabt zu haben für Jesus, sondern das soll anbleiben und das soll irgendwie dauerhaft brennen. Und deswegen kriegt der Timotheus eine klare Ansage, er soll dieses Feuer anfeuern. Das Holz ist da, der Untergrund ist da, die Flamme ist sogar auch noch da. Was braucht's? Und der Paulus geht jetzt auf den Geist ein, der eben anfeuert oder dafür da ist, dass bei uns das Feuer wieder brennt. Das Wort für Geist in diesem Text, finde ich total super, ist übrigens im ganzen Neuen Testament so. Das Wort für Geist heißt Pneuma. Irgendjemand unter den Technikern hier weiß vielleicht, was Pneumatik ist. Ich hatte das früher als Kind bei Lego Technik schon, da gab es diese Pneumatik-Zylinder, da hast du auf der einen Seite Luft gepumpt und einen Schlauch und auf der anderen Seite war dann so ein Wirkzylinder, wenn du auf der einen Seite gepumpt hast, hat die Luft den anderen Zylinder hochgedrückt. Das ist Pneumatik, das ist, wenn Luftdruck oder ein Luftstrom irgendwo was bewirkt. Pneuma, das ist das griechische Wort. Und es bedeutet tatsächlich wörtlich Luftstrom, Wind, Atem oder eben Geist. Ist im Alten Testament übrigens das Gleiche. Im Alten Testament heißt das Wort Ruach. Das ist zum Beispiel 1. Mose ganz am Anfang. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der Atem, der Wind. Genau, auch Geist und Wind ist dasselbe Wort. Und das fand ich irgendwie cool, weil gerade in diesem Kontext von Anfachen, ein Feuer anfachen, spielt ja die Luft eine ganz große Rolle. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in ein Feuer geblasen hat, um es wieder zum Leben zu wecken. Wer kennt das? Hand hoch. Okay, wie habt ihr da reingepustet? Ein Feuer anzufachen hilft gar nicht, wenn man einmal kurz macht, sondern das braucht einen konstanten Luftstrom, der da reinbläst. Eins der wirksamsten Dinger ist, einen Föhn reinzuhalten. Das geht richtig ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt. Kleines Feuer, was irgendwie noch nicht so richtig Gas hat und ihr habt so einen dauerhaften Luftstrom aus dem Föhn da drauf. Also ihr wisst, warum Wind zum Feuer am Brennen halten wichtig ist. Und zwar ein Luftstrom, der irgendwie dauerhaft bleibt. Also, der Paulus gibt dem Timotheus den Auftrag, ich fasse das hier auf diesem Bild mal ganz kurz zusammen, übrigens kleine Entschuldigung an die, die später vielleicht das nur Audio anhören, das sind ein paar Sachen, die man jetzt heute auf der Wand sieht, die ihr dann nicht seht, wundert euch nicht und ich hoffe, ihr versteht den Zusammenhang trotzdem. Der Paulus gibt die Aufgabe dem Timotheus, seine Gabe, die er hat, Geistesgabe, Charisma heißt das Wort auf Griechisch im Text, anzufeuern, anzufachen. Und die zwei Dinge, warum, ist auf der einen Seite die Motivation, ein echter, authentischer Glaube und die Berufung, ein Zeuge für Jesus und das Evangelium zu sein. Und er sagt in dem Text ganz klar auch, leide mit in diesem Kontext. Und dann gibt er als Hinweis dazu, Nicht die Angst hat Gott uns gegeben, nicht einen Geist der Furcht, sondern Gottes Geist. Und wir kommen gleich auf die Eigenschaften zu sprechen. Der Heilige Geist lebt in uns und hat die Eigenschaften, die es braucht, um unseren persönlichen Glauben, aber auch für Dienste, für Aufgaben, für Berufungen neu anzufachen. Aber das funktioniert nur, wenn wir ihn in unserem Leben auch diesen Wind reinpusten lassen und unser Feuer nicht einhausen. Ich habe gedacht, wenn wir ein Feuer gemacht haben und es brennt gut, dann könnte man sagen, das Wichtigste ist, dass sich daran nichts verändert. Also bauen wir einen Kasten drumherum, dann passiert nichts, dann kann das keiner ausmachen. Aber dann kommt auch kein Wind mehr rein. Und wenn wir manchmal vielleicht denken, da ist was in unserem Leben, das brennt oder das hat mal gebrannt und das Beste ist, dass alles so bleibt, dann haben wir nicht einberechnet, dass Gott immer wieder frischen Wind reinpusten will. Dass der Heilige Geist immer wieder mit einem Luftstrom reinkommt, der uns auch immer wieder mal hinterfragt, immer wieder durchpustet, um was neu anzufachen, was vielleicht schon mal längst da war. Aber wenn mein oder dein Glaube oder auch Dienst immer noch von den Geschichten lebt, die wir vor 20 Jahren mit Gott erlebt haben und nichts Neues dazukommt, von dem wir erzählen können, wo wir erlebt haben, dass Gott in unserem Leben wirkt, dann haben wir vielleicht auch nur eine Erinnerung an ein Feuer, was es mal gab, anstatt heute Gottes Impulse und seine Gedanken und auch seine Bewegung, seinen Wind aufzunehmen, um uns aktiv zu halten mit ihm. Ich habe gestutzt in diesem Text dann, weil mir hier mal wieder so Gegensatzpaar aufgefallen ist, was ich im ersten Moment komisch finde, obwohl ich den Text auch schon lange kenne. Ich habe vor längerer Zeit schon mal mit euch, ich weiß nicht mehr in welcher Predigt es war, darüber gesprochen, da war es auch so ein Gegensatzpaar, dass da stand, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hä, warum? Es müsste doch heißen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Das ist doch das, was sich gegenübersteht. Warum Unordnung und Frieden? Könnt ihr euch Gedanken drüber machen, ist heute nicht das Thema. Aber sowas springt mich manchmal an, dass ich denke, hey, das ist doch komisch, das ist doch anders, als man denken würde. Warum macht er solche Logiken auf? Und so macht das hier auch. Er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, ich habe hier Angst geschrieben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In unserer Übersetzung stand Zucht. Ich habe sehr bewusst jetzt Besonnenheit hingeschrieben. Das ist eine andere deutsche Übersetzung, die aber, glaube ich, ein bisschen näher an dem ist, was das, was der ursprüngliche Begriff ist. Der kommt von Unterweisen, auch wirklich, also besonnen sein, im richtigen Moment das Richtige tun, nicht irgendwie übereilt handeln oder sowas, also der Geist der Besonnenheit. Zucht kommt von Ziehen und Erziehen vielleicht, deswegen passt es natürlich auch, dass wir richtig erzogen sind von Gott, um die richtigen Gedanken uns zu machen und richtig zu entscheiden. Aber warum diese Gegenüberstellung? Eigentlich müsste es doch heißen, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht oder der Angst gegeben, sondern des Mutes. Ja, wir sind nicht ängstlich, sondern mutig oder so. Oder nicht der Angst, sondern wir gehen fröhlich drauf zu, irgendwie sowas. Warum stehen diese Begriffe sich hier so gegenüber? Der Paulus hat hier die Angst so als Gefahr oder als falsches Beispiel, denke ich, dargestellt. Wir gehen nochmal kurz zurück und überlegen, der Timotheus hat die Aufgabe, du sollst anfeuern den Glauben, das, was Gott dir gegeben hat, die Gaben, die du bekommen hast, anfeuern. Und zwar nicht hat Gott uns den Geist der Angst gegeben, sondern es ist also eine Gefahr, dass die Angst dieses Anfeuern verhindert. Und wir haben gesehen, Anfeuern ist wegen der Motivation, authentischer Glaube und wegen dem Zeugnis. Jetzt mache ich ein Statement auf. Das heißt, Angst verhindert, dass du deine Berufung lebst, oder beeinträchtigt deine Motivation. Angst verhindert, dass du deine Berufung lebst oder beeinträchtigt deine Motivation. Und ich würde das gerne mit euch an ein paar Beispielen durchgehen. Es kann sein, wir haben Angst, bei einer Aufgabe, bei einer Berufung, bei irgendetwas, wo Gott uns zu gerufen oder auch dazu begabt hat und sagen, aber ich habe Angst, ich schaffe das nicht. Kennst du? Ich kenn's. Eine Folge davon könnte sein, ich bin vor Angst wie gelähmt, also mache ich es nicht. Ich mache es nicht. Ich bin vielleicht von Gott dazu berufen oder begabt oder beschenkt, vielleicht der Timotheus auch, aber ich mache es nicht. Was ist dann mit der Berufung, die Angst verhindert, in dem Fall, dass du deine Berufung lebst? Du tust es nicht. Oder die Angst hat eine andere Auswirkung und du sagst, ich habe zwar Angst, dass ich es nicht schaffe, aber ich muss es mir beweisen, dass ich es doch hinkriege. Dann tust du vielleicht das Richtige oder du willst diese Berufung leben, die Gott dir gegeben hat, aber du hast ein Problem mit der Motivation. Das ist nicht authentischer Glaube, wenn du deshalb deinen Glauben lebst, weil du dir oder anderen etwas beweisen willst oder einen Dienst ausübst in der Gemeinde oder einer Berufung nachgehst, weil du dir etwas beweisen willst. Also die Angst verhindert, dass du deine Berufung lebst oder beeinträchtigt deine Motivation und deinen ehrlichen, ungeheuchelten Glauben. Anderes Beispiel, die Angst um meine Anerkennung. Auch wieder so ein Ding, kenne ich sehr gut. Vielleicht habe ich die drei aufgeschrieben, die mich betreffen, wer weiß. Vielleicht habt ihr die auch. Die Angst um meine Anerkennung, dass ich gut dastehe, in meinem Glauben, vielleicht im Kontext von Gemeinde, kann dazu führen, dass ich meine Berufung nicht lebe, nämlich indem ich einfach das mache, was andere von mir wollen, damit ich gut dastehe. Nicht das, was Gott will, nicht das, wozu er mich berufen hat, sondern das, wo ich Punkte kriege. Vielleicht will ich lieber was anderes machen, als das, was meine Berufung ist. Vielleicht hätte auch der Timotheus lieber was gemacht, was mehr Spaß macht oder mehr toll aussieht. Und dann, wenn wir nicht das machen, was Gott uns beauftragt, sondern was anderes, dann hindert es wieder unsere Berufung. Oder die Angst um meine Anerkennung kann mich auch dazu führen, dass ich zwar vielleicht das Richtige grundsätzlich tue, im Glauben mich engagiere oder meine Berufung, meine Begabung lebe, aber ich diene für mein Image. Ich möchte Punkte sammeln durch das, was ich mache. Gut dastehen. Dann ist es vielleicht ein Stück weit, ja, Berufung erfüllt, aber die Motivation ist wieder ein Problem. Das ist nicht authentischer, ungeheuchelter Glaube, den der Paulus nennt, sondern das ist eher gespielt ein Stück weit oder mit falschen Motiven. Eine dritte Angst, die auftauchen kann, die Angst, ich verpasse etwas. Auch die kann mich daran hindern, meine Berufung zu leben. Und auch den Timotheus hätte sie daran hindern können, seine Berufung zu leben. Nämlich, ich entscheide mich spontan nach Gefühl. Ich will irgendwas und das will ich nicht verpassen, also mache ich das. Anstatt das zu tun in aller Ruhe, was Gott mir aufgetragen hat, mache ich irgendwas anderes, weil ich will das unbedingt haben. Dann gehe ich nicht der Berufung nach, sondern irgendwas anderem. Oder ich lebe zwar ein Stück meine Berufung oder die Begabung oder die Gaben, die Gott gegeben hat, aber ich lebe in zwei Welten. Und das ist nicht ungeheuchelter, authentischer Glaube, sondern ein Stück gespielter Glaube. Ich will auf der einen Seite das Richtige tun, was Gott will, auf der anderen Seite noch ein anderes Parallelleben haben. Also ihr versteht, was ich meine. Wenn der Paulus diese Ziele anführt von ein authentischer Glaube und eine gelebte Berufung, ein Zeugnis für Jesus sein, und er sagt, Gott hat uns nicht die Angst dazu gegeben als Antrieb. Nicht die Angst, weil die Angst verhindert, dass wir das machen, dass wir die Berufung leben, dass wir ein Zeugnis sind, und die Angst beeinträchtigt im Zweifelsfall meine Motivation und meinen echten Glauben. Aber Gott hat uns nicht einen Geist der Angst, der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft zum Beispiel. Der Geist der Kraft, der Heilige Geist, lebt in dir, wenn du Jesus kennst. Der ist schon da und der hat die richtigen Impulse und der spricht in dein Leben und der kann dir solche Wahrheiten sagen, wie zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe oder einen Dienst oder eine Berufung hast, du hast, was du brauchst. Wenn ich dich berufe, wenn Gott dich beruft, dann gibt er dir auch, was du dazu brauchst. Und in ihm selbst und in seinem Heiligen Geist in dir ist alles, was du brauchst. Und der Paulus sagt, feuer das an. Aber Achtung, es kann auch mit Leid zu tun haben. Deswegen habe ich hier dazu geschrieben, du hast, was du brauchst, auch innerhalb deiner Schwäche. Da ist ein Aspekt von Leid und dir fehlt vielleicht äußerlich gesehen was. Das heißt aber, wenn Gott irgendwas mit dir vorhat und sich was von dir wünscht oder dich gebrauchen will, dann reicht das trotzdem aus, was er dir dazu gegeben hat. Auch wenn es einen Aspekt von Leid oder Schwäche da drin gibt. Und mit dieser Schwäche zu leben und sie zu zeigen und sie mit einzukalkulieren, ist ein Teil vielleicht von diesem authentischen Glauben, einem echten Glauben, wo das ganze Leben alles mit dazugehört. Aber seht ihr, was passiert, dass der Geist der Kraft in dein Leben reinsprechen darf mit seiner Wahrheit, ich gebe dir, was du brauchst, eröffnet wieder die Möglichkeit, dass du deine Berufung leben kannst und dass du mit einer guten Motivation auch Gott dienen und deine Berufung anfeuern kannst. Der Geist der Liebe ist auch ein Gegenteil von Angst. Dass er dir zuspricht, du bist wertvoll. Auch wenn manche Menschen das vielleicht anders sehen und du an der Stelle Leid erlebst, stimmt es trotzdem. Und dieser Wert ist da und du musst nicht das tun, was andere wollen, um ihnen zu gefallen. Du musst auch nicht deinem eigenen Image dienen, sondern du darfst fröhlich deine Berufung leben und einen authentischen Glauben. Und das wird möglich durch den Geist der Liebe. Und dann haben wir noch den Geist der Besonnenheit. Das ist übrigens alles derselbe Geist. Gott hat uns nicht drei Geister gegeben, sondern das sind Eigenschaften von Gottes Geist. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und Besonnenheit sagt, du kannst in aller Ruhe entscheiden. Du musst nicht nach deinem Gefühl spontan entscheiden. Du darfst mit Gott überlegen, was ist wirklich das Richtige. Du darfst auf ihn hören und dann dich ganz klar für ihn entscheiden. Denn du weißt, was wirklich zählt. Weil der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, weißt du, was zählt und dafür kannst du dich entscheiden. Auch wenn du dafür auf etwas anderes verzichtest, in Klammern Leid. Aber der Geist der Besonnenheit hilft und macht es auch an der Stelle wieder möglich, deine Berufung zu leben, anzufeuern, was Gott in dir schon längst bereitgelegt hat. Das Feuer, was da ist, was brennen soll, anzupusten. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, Gegenteil-Zusammenhang zwischen nicht ein Geist der Furcht, nicht Angst, mit der wir irgendwas anfeuern in unserem Glaubensleben. Angst feuert uns nicht an, sondern der Geist Gottes der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und immer wenn wir auf der Angstseite unterwegs sind, dann ist Sparflamme. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht Mühe geben, vielleicht unsere Berufung zu leben. Aber da, wo wir gesteuert sind davon, dass wir Angst haben, wovor auch immer, ist Sparflamme. Und da, wo wir auf der Geist-Gottes-Seite unterwegs sind, da ist Anfeuern. Wir hatten gesagt, Angst verhindert, dass du deine Berufung lebst oder beeinträchtigt deine Motivation. Ich würde das im positiven Sinn noch umstellen in der Geist Gottes ermöglicht, dass du deine Berufung lebst und belebt deine gesunde Motivation, ungeheuchelten Glauben und Zeugnis zu sein. Im Deutschen sagen wir anfeuern ja eher, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Einer feuert den anderen an. Und macht das bitte, das ist gut, das ist wichtig, auch als Gemeinde ist es, glaube ich, total wichtig. Aber in diesem Text, den wir gelesen haben, ist es ein bisschen anders. Und das finde ich schon auch spannend. Es geht ausnahmsweise um den Timotheus alleine. Fache du diesen Geist, diese Gabe, die du hast, an in dir, damit du ein Zeugnis bist und weil du diesen ungeheuchelten Glauben leben sollst. An der Stelle ist jeder tatsächlich für das Anfeuern seines Glaubens mit dem Heiligen Geist selbst verantwortlich. Nicht die Gemeinde, nicht ob gerade Stress ist. Gott stellt alles zur Verfügung, er gibt alles, aber wir sind selber verantwortlich, unseren Glauben, unser geistliches Leben auch anzufachen, anzufeuern und können nicht sagen, weil jemand anders mir das nicht zuspricht oder weil die Gemeinde irgendwie lame ist oder irgendwo. Wir sind selber gefragt, der Timotheus war gefragt, anzufachen. Was nicht heißt, dass wir uns nicht gegenseitig anfeuern sollen. Bitte macht das, das ist gut. Aber wir sind auch selber gefragt und selber verantwortlich, unser geistliches Leben am Brennen zu halten. Nimm doch einfach diese Woche mal die Frage mit, was ist deine Aufgabe oder diese Gabe, vielleicht auch die Geistesgabe, vielleicht das, wo ganz bewusst auch andere oder Gott in dein Leben reingesprochen haben und dich bestärkt haben. Wie ist der Feuerpegel? Ist es Sparflamme oder ist es angefeuert? Und ich würde gern zum Schluss eins noch klarstellen. Ich glaube nicht, dass der Paulus dem Timotheus hier sagt, du musst mehr arbeiten. Du musst mehr Dienste wahrnehmen, du musst mehr Zeit in die Gemeinde reinbuttern. Anfeuern heißt, alles andere liegen lassen und du musst nur das und jetzt musst du mehr das und guck, dass du mehr. Nein, ich glaube nicht. Vielleicht sogar das Gegenteil. Vielleicht sogar einfach nur mehr Zeit bei Jesus haben, mehr auf den Heiligen Geist hören, mehr mit Gott fragen, was hast du in mich reingelegt, was hat dein Geist in mich reingesprochen, wo ist Kraft, Liebe, Besonnenheit, mehr davon und nicht mehr von Arbeit und mehr von Tun und mehr von irgendwie auf die Kette kriegen. Mehr intensive Begegnung mit Gott, mehr Reden von ihm in unserem Leben, das brauchen wir, glaube ich, alle, damit wir nicht müde werden. Ich sage das heute nicht euch, weil ich denke, dass ich schon hinter mir habe, sondern ich brauche es genauso, jeder von uns braucht es jeden Tag. Vielleicht auch besonders in Aufgaben, die mit Verantwortung zu tun haben, wo wir denken, wir brauchen auch Kraft oder Gabe, Begabung dafür, die wirklich nur Gott geben kann. Wir halten nicht durch, wenn wir nicht von Gott angefeuert sind und uns mit ihm immer wieder verbinden und ihn reinpusten lassen in unser Leben. Welche Angst willst du abgeben? Und wo willst du wachsen? In Kraft, Liebe, Besonnenheit? Was von den drei ist vielleicht das, wo du ganz besonders mit Gott ins Gespräch gehen willst und sagen, das wünsche ich mir, dass das wieder wächst, damit mein Glaube angefeuert wird. Herr Jesus, bitte schenk uns, dass wir diese Offenheit haben, dich durchpusten zu lassen in unserem Leben. Zeig uns, was es bedeutet, anzufeuern, anzufachen. Danke, dass du alles dafür gibst und da, wo uns andere Dinge antreiben, besonders Angst, deck das bitte auf und zeig uns das und hilf uns, es loszulassen und uns auf dich zu verlassen, auf deinen Geist, weil du schenkst uns Kraft, Liebe und Besonnenheit und das brauchen wir jeden Tag. Amen.